Also, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Grüß euch, hallo, ja, sehr schön, sehr schön. Ich bin der Frank Kremer, mein Name. Ich bin der Mann von der Nina, die Nina kennt sie schon. Ein paar Gesichter kenne ich noch aus lang vergangenen Zeiten, die kennen mich auch noch, andere kennen mich nicht. Ich habe Theologie studiert in der Schweiz, bin Theologe und Lehrer. Wir sind seit 94, also 24 Jahre verheiratet. Du bringst mich näher zu den Leuten, auch gut, sehr schön. Also 24 Jahre verheiratet, zwei Kinder, aber das hat eh die Nina schon letztes Mal erzählt, brauche ich nicht wiederholen. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf, dass Margit und Helmut es gewagt haben, auch mich einzuladen. Ihr wisst ja nicht, also ihr habt ja keine Ahnung, ne? Was da kommt. Werden wir mal schauen. Ich hoffe sehr, also mir scheint schon, wie es halt so oft ist, dass das irgendwie passt. Also ich habe so ein bisschen mitbekommen jetzt, also Nina hat mir eigentlich nicht viel erzählt. Wir haben eine alte Geschichte mit der Vineyard, aber jetzt mit der neuen, jetzt weniger. Aber ich denke, dass vielleicht das eine oder andere dabei ist. Es ist ja eigentlich so, dass derjenige, der da vorne steht, normalerweise nicht wirklich was Neues bringen kann. Oder, seien wir uns ehrlich. Also die meisten sind ja irgendwie ältere Hasen und irgendwann hat man eh alles gehört. Vielleicht kann man das ein oder andere ein bisschen neu beleuchten, ein bisschen anderes Licht stellen, aber was Neues. Es ist jetzt schon 2000 Jahre und älter, dieses Buch, und wir werden da jetzt nicht was Neues erfinden. Das Beste ist schon da. Es ist schon alles hier. Aber trotzdem hoffe ich, dass vielleicht das eine oder andere spannende neue Aspekt ist, beziehungsweise euch in Erinnerung gerufen wird für das, was ihr vorhabt, was ich so ein bisschen mitgehört habe. Und ich hoffe, dass das dort hineinpasst. So, jetzt darf die Folie, die erste, kommen. Eingeschaltet habe ich das, oder? Ohne Brille sehe ich leider gar nichts mehr. Ja. Ich darf euch ein Gleichnis näher bringen. Ihr seid, was mir gesagt worden ist, oder zumindest ist das in der E-Mail vor längerer Zeit drin gestanden, so in Reich Gottes Thema, dass ihr da mittendrin seid. Und ich darf euch ein Gleichnis bringen, wo Jesus seinen Jüngern oder seinen Zuhörern eben so dieses Reich Gottes in Gleichnis näher bringt. Also er hat versucht, ihnen das zu erklären, das Reich Gottes ist wie. Sehr gut. Hoppala. Aha. Ja, es ist nicht ganz so, wie es sein sollte, aber macht auch nichts. Irgendwas stimmt und irgendwas hat er nicht genommen. Oh, macht nichts. Wir werden schon. Ah, jetzt sind die Bilder ganz weg. Egal. Also, ihr seht das Gleichnis von der heranwachsenden Saat. Das ist das Thema von heute, wo Jesus versucht hat, eben das Reich Gottes klar zu machen, wo der Inhalt manchmal nicht ganz so einfach war, dass sogar die Jünger ihm wieder nachgefragt haben, Jesus, wie hast du das jetzt gemeint? Das haben wir jetzt nicht ganz verstanden. Und ich habe da eins ausgewählt, das sehr kurz ist und das wir jetzt gemeinsam lesen werden. Aha, jetzt ist es ganz weg. Und zwar, das steht in Markus 4, 26 bis 29. Jawohl, das passt wunderbar auf eine Folie drauf. Das ist die Neues Leben Übersetzung. Ich habe meine alte Lutherbibel da. Ich werde von dieser Übersetzung lesen und dort sagt Jesus. Ich hätte aber genau vorher eigentlich gern meine Geschichte erzählt, aber das ist jetzt irgendwie ist das die PowerPoint nicht ganz, macht nichts. Vielleicht ganz kurz, bevor wir mit dem fortsetzen. Von wegen meine Geschichte mit der Vineyard. Das ist eigentlich eine sehr alte Geschichte, weil das unsere Anfänge in Wien waren. Damals vor wie vielen Jahren? Oh, das ist jetzt schon lang her. Also das ist also wirklich in den allerersten Anfängen mit der Vineyard in Wien und da sind wir sehr verbunden. 89, 90, das ist also schon eine lange Zeit. Und ich muss gestehen, dass ich bin eigentlich, also innerlich mit der Vineyard oder Vineyard-Bewegung sehr eng verwoben und verbunden. Unsere Geschichte ist da sehr eng verbunden mit der Vineyard. John Wimber hat das selber so formuliert, dass mit diesen drei Wellen des Heiligen Geistes, jetzt ist es auf einmal, ja, das passt. Es wird immer besser. Sehr schön. Ja. Vielen Dank, super. Also jetzt haut's hin, die Technik. John Wimber hatte das in seinen Büchern so formuliert mit den drei Wellen des Heiligen Geistes, also um die Jahrhundertwende in Amerika, Azusa Street, die Pfingsterweckung, die dann um die ganze Welt gegangen ist, also wo man die Geistesgaben wieder neu entdeckt hat, Sprachengebet, Zungenrede, Luther übersetzt, Sprachengebet, das um die Welt gegangen ist, bis nach Europa, leider bis, also nach Skandinavien und dann leider bei Deutschland gestoppt worden mit der Berliner Erklärung, ist eine lange Geschichte, werde das nicht wiederholen, und dann die charismatische Erneuerung in den 60er, 70er Jahren und dann ist der John Wimber eben mit der Vineyard-Bewegung kommen, wo Gott, also wo ich sehe, dass Gott ihm einen klaren Auftrag gegeben hat, wieder in die Welt zu gehen, wieder neu diese Botschaft der Geistesgaben zu allen Kirchen, allen Gemeinden zu bringen. Und das war eben die dritte Welle. Und in meiner Erinnerung oder von dem, was ich bis jetzt an Konferenzen erlebt habe, bis heute, muss ich gestehen, dass diese Vineyard-Konferenzen mit das Stärkste waren, was an Präsenz vom Reich Gottes oder vom Heiligen Geist bei solchen Veranstaltungen ich bis jetzt erlebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bitte mal, war das eine Vineyard-Konferenz, deine Geistestaufe, also wo Nina den Heiligen Geist kennengelernt hat, Sprachengebet empfangen hat. Also das war eine Vineyard-Konferenz, das ist eine Vineyard-Geschichte. Und das finde ich unheimlich stark und wird mich mein Leben lang begleiten. Insofern fühle ich mich oder fühlen wir uns der Vineyard sehr, sehr verbunden. Was aber sehr interessant ist, wenn man jetzt den John Wimber genauer betrachtet, er hat einen klaren Auftrag gehabt, nämlich, und das hat die Konferenz, zumindest eine hat in Österreich so geheißen, das war also die stärkste meiner Erinnerungen, also manche werden vielleicht dort gewesen sein, die hat geheißen die Zurüstung aller Heiligen. Es ist dann nie um jetzt die Bewegung an sich gegangen oder um die Phänomene oder dass der Heilige Geist so stark gewirkt hat, sondern im John Wimber sein innerstes Anliegen war, alle Heiligen zuzurüsten. Und das ist eine spannende Geschichte, das, wo wir jetzt drinstehen und es könnte sein, oder ich bin eigentlich überzeugt davon, dass wir irgendwo mittendrin in einer vierten Welle drinstecken. Das ist ja sehr willkürlich. Es hat immer Wellen gegeben vom Heiligen Geist, weil der war immer da. Es hat immer Erneuerung in der Kirche gegeben. Jedes Kloster, jede Mönchsbewegung war eine Erneuerung im Heiligen Geist. Also der Franziskus und Bernhard, wie es alle geheißen haben. Also das war immer eine permanente Erneuerung. Aber jetzt in der Neuzeit, dass wir mittendrin stehen, vielleicht in einer vierten Welle, Missiologen sprechen davon, und dass der Heilige Geist uns neue Wege aufzeigt, wie wir eben im 21. Jahrhundert, wo wir mittlerweile gelandet sind, Reich Gottes bauen können, bauen dürfen, mithelfen dürfen. Und vielleicht kann ich so ganz ein bisschen was, ein Glimpse darauf geben, was das sein könnte oder wie das ausschauen könnte. Nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern auch etwas, was ich aufgeschnappt habe von ganz tollen Menschen. Und ja, da möchte ich euch ein bisschen teilhaben lassen und das werden wir jetzt gleich üben, nämlich mit der Textstelle Markus 4, 26 bis 29. Ohne groß zu erklären, was es ist, ihr seht da EBS Entdecker Bibelstudium. Ich werde jetzt einmal diesen Text lesen und vorher wird die Nina da ganz so, die Stifte sind da drin in der Box. Die Farben darfst du dir selber aussuchen. Entdecker Bibelstudium, David Watson, ist Teil der organischen Gemeindebewegung und es ist ein wesentlicher Teil davon. Und das Entdecker Bibelstudium besagt, dass das Wort Gottes in sich so stark ist und so kräftig ist, dass wir gar nicht so großartig viel drumherum erklären müssen. Und da gibt es ein paar einfache Regeln. Das erste ist, Punkt 1, nacherzählen. Punkt 2, drei Fragen. Was sagt die Geschichte erstens über Gott? Was sagt die Geschichte über den Menschen? Und drittens, was sagt die Geschichte zu mir, über mich und was soll ich tun? Und letzter Punkt ist, wem kann ich das weitererzählen? Und das werden wir jetzt gemeinsam üben. Ich habe mir die Erlaubnis geholt vom Helmut, dass ich euch ein bisschen aktivieren darf. Das haben wir von der Nina abgeschaut, die macht das wahnsinnig gern und immer mehr. Wir haben das auch in Gemeinden ausprobiert, wo das überhaupt nicht üblich war. Ich habe da heute gehört von einer Baptistengemeinde, wir sind da viel bei den Baptisten unterwegs, auch in Linz, und für die war das sehr ungewohnt, aber wir haben das also eigentlich so ein bisschen etabliert dort und das werden wir jetzt mit euch auch machen. Nämlich mit der Geschichte, ich lese sie einmal vor und dann werden wir diese Punkte im Eiltempo durchgehen und dann sind wir eigentlich fertig. Dann bin ich überflüssig und dann könnte man eigentlich heimgehen. Ich meine, ich habe dann schon ein bisschen was, aber jetzt machen wir das mal gemeinsam. Ich lese Reich Gottes Gleichnis. Jesus fuhr fort. Das ist die zweite Geschichte, die in Markus 4 erzählt. Ich erzähle euch noch ein Gleichnis für das Reich Gottes. Ein Bauer streute Saatgut auf einem Feld aus und ging dann wieder an seine andere Arbeit. Die Zeit verging, die Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauern heran. Denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Zuerst sprießt ein Halm, dann bilden sich die Ähren und zum Schluss reift das Korn heran. Und sobald das Korn reif ist, kommt der Bauer und erntet es mit der Sichel. Müssen wir es nochmal lesen? Oder traut sich schon jemand, eine ganz einfache Nacherzählung zu machen? Schaut, dass wir jetzt die Kinder nicht da haben. Gut, das ist ein guter Punkt. Naja, aber haben wir, ist es schon so im Gedächtnis? Nein, es ist eigentlich so eine einfache Geschichte. Also wer traut sich, das ganz kurz nachzuerzählen mit eigenen Worten? Ja? 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 Sehr gut. Nächster Punkt. Was sagt mir diese Geschichte über Gott? Und was sagt es dann über Gott? Ja. Ja, da kommen wir noch. Ja. Also erste Frage, was sagt der Text über Gott? Wir diskutieren noch nicht, sondern wir tragen zusammen. Also Gott macht es dazwischen, er lässt es wachsen und sehr gut. Was sagt der Text über den Menschen? Ja. meine, es steht, ja, ja, okay. Nein, ich. Ja, das wird spannend nachzudenken. Also von wegen, bin ich jetzt verantwortlich dafür, dass ich richtig aussehe oder irgendwie streuen, aber es ist jetzt nicht in dem Text drin. Aber ja, sehr gut, sehr gut. Was sagt es jetzt über den Menschen? Also ich habe jetzt einiges erzählt, was er tut, aber was sagt es jetzt über den Menschen? Ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, bitte. Ja. Oh ja, das sind Kinderexperimente. Ne? Also, okay. Sehr schön. Was sagt der Text über mich? Oder verknüpfen wir das gleich. Was soll ich tun? Was sagt der Text über mich? Was soll ich tun? Wunderbar. Im Prinzip habt ihr jetzt eigentlich meine Predigt, also so in Facetten, alles schon gesagt. Ist alles schon da. Ich werde es nur mal ein bisschen zusammenfassen. Ich werde dann nachher noch ein bisschen mehr auf das eingehen, auf dieses EBS, dieses Entdecker-Bibelstudium. Es ist eine spannende Sache, so kann ich immer die Bibel lesen. Jeden Text, egal wo, altes, neues Testament. Was sagt der Text über Gott? Was sagt es über den Menschen? was sagt es über mich und was darf oder was soll ich tun? Und wem kann ich das dann weitererzählen? Ich werde dann noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Wunderbar. Jetzt habe ich noch eine Frage. Jesus hat ja einige Gleichnisse erzählt und meistens hat er mit jedem Gleichnis einen ganz bestimmten Grund, warum er das erzählt. Eine Pointe, also einen Hauptaugenmerk, den er drauflegt. Was meint ihr, was ist jetzt von Markus 4, also jetzt darf ich den Text wieder einblenden, ihr habt das super gemacht. Diese vier Verse, 26 bis 29, was würdet ihr meinen oder sagen, was die Pointe ist von diesem Text? Was wollte Jesus als Kernpunkt, als wichtigsten Punkt ausdrücken? Wir haben ja jetzt viele Nebenaspekte, Teilaspekte, was von unserem Wissen, was wir hineininterpretieren, der Bauer und den richtigen Samen und so weiter. Aber was würdet ihr meinen, was ist die Pointe von diesem Text? Ich meine, da kann man auch diskutieren. Ich habe jetzt für mich eine Pointe gefunden oder rausgeholt, aber was würdet ihr sagen, was so die Hauptaussage ist von diesem Text? Ja, also Vers 28 finde ich schon mal einen ganz heißen Tipp, aber es ist vielleicht noch mit eigenen Worten formuliert. Also was steht da? Genau, das wäre schon dann der nächste Schritt auf, also Antwort auf das. Ah, hoppala, das ist ja gar nicht so viel, das mich jetzt erdrücken müsste. Ja, also das wäre dann schon eine Schlussfolgerung aus der Pointe, würde ich meinen. Ja. 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 Ja.
Was mir noch jetzt gerade eingefallen ist, ist so dieses Teamwork zwischen Gott und uns. Das, was mich sehr berührt ist, weil Gott wird das ja alles selber machen. Er braucht uns ja nicht, aber er will uns verwenden. Er will mir die Freude senden.
Ja. Ja.
So entwickelt sich das Reich Gottes. So entwickelt sich das Reich Gottes.
Ja. Jesus erzählt, sagt, das Reich Gottes ist so oder ist wie. Und dann erzählt er eben vier Gleichnisse und eines davon ist dieses. Und ich denke, und ich, also jetzt so auf den Punkt gebracht, wie ich es. Wir sind alle Bauern. So auf den Punkt gebracht, die Hauptaussage. Die Saat wächst von selbst. Ja? Die Saat wächst von selbst. Ich lese aus einem Bibelkommentar, ich glaube, es war sogar katholisch, aber egal. Bibelkommentar, der das wunderbar formuliert. Ich lese das vor, weil es ist so schön, das kann ich nicht besser ausdrücken. Mit diesem Gleichnis will Jesus den Menschen verdeutlichen, dass alles, was gedeiht, durch die Erde ist gleich durch Gott selbst hervorgebracht wird. Anders als bei dem Sämann-Gleichnis ist hier nicht der handelnde Mensch die Leitfigur, sondern vielmehr der Samen, die Saatgut, der Samen, da dieser aus sich selbst zu wachsen vermag. Das von selbst Aufwachsen der Saat bis zur Ernte bezieht sich auf die Frage, Helmut, ob und wie weit der Mensch an der Ankunft und Verwirklichung des Reich Gottes beteiligt ist. Die Antwort des Gleichnisses, ja, wir sind daran beteiligt, aber nicht als Produzent. Der ist Gott selbst. Sondern anders, und die Frage ist jetzt eben, wie wir daran beteiligt sind. Und das schauen wir uns jetzt noch ein bisschen näher an. Aber ich denke, dass wir die Hauptaussage haben, die Saat wächst von selbst. Es geht um die selbstwachsende Saat. Und der Bauer tut jetzt zum Wachstum genau nichts. So, jetzt schauen wir es uns nochmal näher an. Nur jetzt noch ein paar Teilaspekte. Vers 26. Zu dem vorher noch, das wollte ich noch zeigen, und zwar, wir haben vier Verse und das ist eigentlich recht schön aufgeteilt und wir sehen auch, meistens in der Bibel ist es so, dass dort, wo Jesus einen Schwerpunkt drauflegt, oder die Bibel, das ist aber auch im Alten Testament, auch im Hebräischen, rein sprachlich so, dass manche Dinge gedoppelt werden oder dreifach wiederholt werden. Das sehen wir auch in dem Vers. Wir haben einen Vers sehen. Vers 26. Wir haben einen Vers ernten. Vers 29. Und wir haben zwei Verse wachsen. Also wir sehen in der Mitte zwei Verse, deswegen der Hauptaugenmerk von Jesus in diesem Gleichnis auf die selbst wachsende Saat. Und jetzt schauen wir uns eben das erste an. Ja, man, da kommt natürlich schon sehr viel Lebenserfahrung rein. Ich würde jetzt beim Text alleine bleiben, weil Jesus oft eben sehr pointiert Sachen bringt. Und an einer anderen Textstelle sagt er ja, dass der Bauer überall hinstreut und nicht groß nachdenkt, ob das jetzt auf die Dornen fällt oder auf den Weg fällt oder sonst wohin, sondern er streut einfach überall aus und macht sich wenig Sorgen und genug fällt in gutes Land und dort wächst es heran. Und macht, also jetzt in der Textstelle, natürlich wird der Bauer nicht seinen Samen vergeuden, aber Jesus spricht ja von einem anderen Samen. Aber das schauen wir uns jetzt näher an. Aber gute Einwände, klar, wir sind lernfähig und der Bauer wird nicht, also jetzt im realen Leben, sein echtes Saatgut verschwenden. Aber das ist ja bei diesen Gleichnissen ist ja oft die Pointe ein bisschen woanders. Schauen wir jetzt diesen Vers 26 mit dem Ausstreuen aus. Nächste Frage. Was würdet ihr jetzt ganz konkret sagen, wer ist der Bauer? Also hier steht, Jesus fuhr fort, ich erzähle euch noch ein Gleichnis für das Reich Gottes. Ein Bauer streut. Wer ist der Bauer? Ja, ja, es ist... Ja. Es ist immer wieder spannend. Also eben, also in der Textstelle, der Bauer, Jesus ist ganz klar, das sind wir. Das erklärt er dann an anderer Stelle. Es gibt da ein reformatorisches, lutherisches Prinzip, wie man die Bibel auslegt, das ist gar nicht so selbstverständlich. Also da hat man oft in der Kirchengeschichte, Theologiegeschichte, viel Fantasie gehabt, wie man die Bibel auslegt. Luther ist dann wieder hergegangen und hat gesagt, nein Leute, wir legen die Bibel mit sich selber aus. Also sprich, ich habe hier eine Bibelstelle und dann schaue ich in die Bibel rein, wo erklärt sich das an anderer Stelle von selbst, ohne dass ich jetzt mit meiner Erfahrung oder mit mein Denken, das irgendwie da hinein interpretiere. Also das lateinische Wort dafür, Sacra Scriptura Ipsius Interpres, also die Heilige Schrift legt sich selbst aus. Und wenn wir jetzt schauen, wer ist der Bauer, dann haben wir genau in Markus, ein bisschen weiter vorher, das erklärt in Markus 4, Vers 14, sagt nämlich Jesus, der Bauer, von dem ich sprach, sagt Jesus selber, das ist immer gut, ja, genau, wenn man seine eigene Bibel zückt, der Bauer, von dem ich sprach, ist derjenige, der anderen Menschen Gottes Botschaft bringt. Also sprich, dort sehen wir, okay, ich brauche jetzt nicht fantasieren, sondern Jesus erklärt selbst, der Bauer da, das ist derjenige, der eben das ausstreut und der die Gottesbotschaft bringt. Also das sind wir. Er war der Erste und hat ja seine Jünger eingeladen, es ihm gleich zu tun. In allen Belangen, eigentlich in jedem Aspekt ihm gleich zu tun. Jesus war der, das in Vollendung gemacht hat. Wir brauchen dazu eine Gemeinde, wenn wir das alleine nicht schaffen. Sondern es ist immer Teamwork, so wie du das schon vorher gesagt hast. So, und jetzt ist das Faszinierende, dass wir wissen, da kommt jetzt ein bisschen Interpretation von mir rein, dass dieses Ausstreuen unglaublich unterschiedlich ausschauen kann. Also dieses, wie streu, also es geht ja um jetzt die gute Botschaft weiterzugeben. Und darum finde ich das ganz tolle Geschichten, was wir heute gehört haben, diese zwei Erzählungen von der Michaela. Es ist ein ganz tolles Beispiel, also wenn es wirklich jetzt für diese Predigt er auch erlebt hätte. Und zwar, jetzt nächste Frage ist, ich lasse euch ganz kurz nachdenken, was ihr überlegt, wo waren die Situationen, wo Menschen oder Christen, jetzt vornehmlich Christen, in euer Leben irgendetwas Bestimmtes hineingesät haben in der Erinnerung. Was war das? Nämlich als Ermutigung, dass es oft nicht viel braucht, um uns auf den Weg mit Gott zu bringen. Und das auch vielleicht für das, was ihr vorhabt. Ich finde das ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Es gibt da eine ganze Lehre drüber, die Engelskala. Bringe jetzt nicht zu Kommunikationswissenschaftler, wo es um diesen Evangelisationsprozess geht, dass es eben ein Weg ist. Das lassen wir, das hat keinen Platz jetzt, sondern eben die Frage, was war das, was in euer Leben gesät worden ist. Es gibt Untersuchungen, oder englische christliche Ärzte in England haben eine Untersuchung gemacht, dass sie gesagt haben, also wie lange braucht es oder was braucht es, dass ein Mensch zum Glauben kommt? Also die haben überlegt, bringt es was, wenn ich in meiner Praxis so Bibelsprüche habe oder biblische Zeitschriften oder Bibelverse und so weiter. Und im Zuge dieser Untersuchung sind sie dann draufgekommen, dass im westlichen Europa, sagen wir so, im noch nicht erwecklichen westlichen Europa, braucht es durchschnittlich 21 Begegnungen, Streuaktionen, Ausseeaktionen von Christen, dass ein Mensch zu Jesus kommt. 21 Begegnungen. Und es ist nicht unsere Verantwortung zu zählen, welche Nummer bin ich jetzt, und ich bin überzeugt davon. Wir haben keine Ahnung, was diese eine Umarmung, wo Manuela?
Michaela.
Ich werde das heute nicht mehr packen. Ich bin ganz schlecht. Du hast gesagt, du bist gleich mit. Ich bin auch furchtbar. Michaela. Aber egal. Aber wir wissen nicht, sie war in dem Moment Stellvertreter Gottes auf Erden für diesen Menschen. Wir wissen nicht, was das für ein Samen war, ob das die Nummer 20 war oder die Nummer 1. Wir wissen, ist egal. Das ist nicht unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist, dass sie irgendwie das aufs Herz kriegt, das sollte ich tun, dann ermöglicht Gott das und sie hat das gemacht. Umarmt. Wir wissen nicht, was das für einen Stellenwert, für ein Gewicht hat. 21 Begegnungen. Okay, jetzt habe ich schon wieder einiges erzählt. Also, als Ermutigung, was waren diese Situationen, wo jemand in euer Leben gesät hat? Was war das? Nur ganz kurz erzählt. Wer mutig los? Ich könnte natürlich auch von mir erzählen, aber spannender wäre es von euch. Wer hat gesät und was war das? Welche? Also das finde ich, das ist zum Beispiel eine wunderbare Geschichte, aber da wissen wir noch nicht, wie es ausgeht. Aber bei euch, ihr wisst das von euch. Weil sonst wärt ihr nicht hier da. Ne? Also sonst ist ja was aufgegangen. Bitte sehr.
Eine Freundin, die noch nicht gläubig war, hat eine Freundin zu mir gesagt, wie stehst du eigentlich zu Jesus? Wie soll ich stehen? Aber es hat was in Gang gebracht.
Danke. Ja.
Jesus, danke für das Grün bei der Ampel. Und ich brauche jetzt einen Parkplatz. Also solche Gebete reden wir halt. Ganz kurz und ganz klar immer an Jesus ansprechen, wenn dir was passiert. Das hat mich tief beeindruckt.
Ja, mir hat ein Freund gesagt, Jesus lebt in mir. Das war total neu für mich. Das habe ich auch drüber nachgedacht.
Was hast du denn da gesagt?
Ich habe erstmal gar nichts gesagt, weil ich musste drüber nachdenken. Nein, das war schon interessant.
Philine Bibel von meiner Mutter.
Philine Bibel. Aha, okay. Die hat also die Mutter hat sie dir geliehen? Oder du hast das. Ah, okay.
Ich war in einer Situation, wo ich den Glauben an Jesus und Gott nicht verloren habe. Das war für mich ganz
gut. Vielen Dank. Also ich glaube, da könnte man noch länger bohren, nachbohren und nachstöbern. Es ist oft faszinierend, was Gott benutzt oder wie die Saat aussieht oder dieses Aussehen. Und das ist oft oder manchmal sehr, sehr wenig ist, erstaunlich wenig ist, was wir brauchen. Und das eben als Ermutigung für uns. Ich muss nicht beurteilen, also das ist jetzt meine Überzeugung, dass ich das jetzt so ganz toll und richtig mache, oder sondern wenn ich das aufs Herz kriege, so diese kleinen Gesten, Karten da, ein Wort da, eine Umarmung hier, oder die Mutti, die das einfach aus dem Herzen immer betet und sieht nicht, keinen Genierer hat, auch mit Ungläubigen zu beten und so weiter und so fort. Es ist eben nicht, und das ist die Point in dieser Geschichte, es ist nicht meine Verantwortung oder unsere Verantwortung, dass der Samen richtig ankommt oder richtig zum Wachsen anfängt. Meine Aufgabe ist es nur zu sehen. Das Wachsen, das wird Gott. Gott wird mit der Frau weitergehen. Vielleicht hast du eine Rolle noch da drin, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt der Nächste. Und dann sagt sie, jetzt ist schon wieder so ein Christ, der das so irgendwie. Ja, und dann, wenn wir dann hören, dass das häufiger auftritt, das sagen dann eben Evangelisten, dass wenn dann Menschen euch begegnen, die sagen, du bist jetzt schon der Dritte, der so daherritt, dann wisst ihr, dass der Heilige Geist schon auf der Zielgeraden mit solchen Menschen ist. Immer wieder. Das choreografiert Gott und der Heilige Geist, das ist nicht unsere Verantwortung. Und das ist etwas, das mir unheimlich viel Druck wegnimmt. Also ich finde das einfach eine unheimlich befreiende Botschaft. Das finde ich eine tolle Geschichte. So, nächste Frage. Das war jetzt die Frage, wer, der Bauer, wir, streute Saatgut oder Samen. Nächste Frage. Was ist dieser Samen? Ja, also das ist. Ja. Das. Da machen wir es jetzt nicht länger. Es war nämlich schon 100%, also 100 Punkte. Was sieht er? Wieder noch ein Prinzip von die Bibel legt sich selbst aus. Jesus erklärt ein paar Verse vorher, eben im gleichen Kapitel, im vierten Kapitel, Vers 14, dort steht, der Sämann, also der Bauer, sät das Wort. Die Bibel, das Wort. Die Saat ist schlicht und ergreifend das Wort Gottes. Das, alles das, was Jesus gesagt hat, das ist, und das Spannende jetzt, und da komme ich jetzt ein bisschen zu diesem EBS, das Spannende ist, dass Jesus uns das Wort so darstellt oder uns so beschreibt, dass es in sich Power hat, in sich Kraft. Es ist eben nicht die tolle Predigt vom John Wimber oder vom Ulrich Barzani bei Pro Christ. Nein, es ist das Wort in sich. Die ganze Power vom Reich Gottes, das ist jetzt schon öfters gekommen, ich brauche die richtige Saat, also was ist das? Oder dass ich, ja, darüber kann ich mir Gedanken machen, also das ist überhaupt kein Thema. Aber grundsätzlich, der Samen dieses Wort Gottes ist perfekt und hat Dynamit in sich. Und ich brauche da jetzt nicht groß nachdenken, oh, bringe ich das jetzt gut oder richtig oder links oder rechts oder oben und nein, das ist alles nicht das Thema. Solange ich in irgendeiner Form Wort Gottes bringe. Natürlich kann ich das kreativ verpacken, aber die Power ist da drinnen. Und ich brauche da nichts dazu tun. Paulus rühmt sich, also eben von Jesus weitererzählt, nicht irgendeiner hohen Theologie, die hat er auch gehabt, das sehen wir in seinen Briefen, er hat hohe Theologie gehabt, aber wo er dann mit den Menschen oder von Jesus erzählt hat, sagt er ihnen immer wieder, ich komme nicht mit hohen, überredenden Worten zu euch. Ich komme nicht jetzt mit einer hohen Theologie, sondern mit ganz schlichten Evangelium. Schlichte Evangelium, was ist das schlichte Evangelium? In drei Sätzen, was ist das? Wenn Sie, das ist über eine Teilübung von diesem EBS, das Evangelium in einer Minute zu erzählen. Ja? Ja? Und nicht nur gestorben, sondern auferstanden. Paulus sagt, ich rühme mich nicht irgendeiner hohen Theologie, sondern ich kenne nur diesen Jesus, der gestorben ist und auferstanden ist. Und diese Kraft des Neuen Testaments. Das ist so Kernpunkt, so einfach, dass es jedes Kind eigentlich versteht und weitergeben kann. Und da steckt alles drinnen. Und der David Watson ist ein Baptist. Es ist jetzt eine spannende Geschichte. Dieses Entdecker-Bibelstudium ist Teil von dem, was manche Researcher, oder das sind so Forscher, die nichts anderes tun, als weltweit zu schauen, warum wachsen Gemeinden oder Bewegungen, was sind die Kernelemente davon, die also quasi im Heiligen Geist über die Schulter schauen und das beobachten. Und Researcher meinen, in dieser Geschichte etwas entdeckt zu haben, wo anscheinend der Heilige Geist ganz dick und stark dahinter ist. Das im Rahmen von organischem Gemeindebau, wo der David Watson ganz wesentlich drin beteiligt ist. Und ein Tool davon, das würde jetzt zu weit führen, ist dieses Entdecker-Bibelstudium. Kernzentrum von David Watson war, dass der in einer tiefen Krise war, dass das, was wir es immer gemacht hat, nicht mehr funktioniert hat. Es sind Missionare, die er ausgesendet hat. Er ist also der Chef gewesen von einer großen Missionsgesellschaft, von einer baptistischen, sind ermordet worden. Und ich glaube nicht nur einer, sondern ich würde meinen, dass es sogar mehr waren. Und er ist in eine tiefe Depression gefallen, ist an seinem Schreibtisch gesessen und ist monatelang nicht mehr aus seiner Depression rausgekommen. Und irgendwann hat Gott dann oder der Heilige Geist angefangen, zu ihm zu reden. Und aus dem heraus hat er dann diese organische Gemeindegeschichte entdeckt aus Lukas 10, die ersten paar Verse, die Aussendung der 72 Jünger, wo er gesagt hat, sucht euch Menschen des Friedens, geht zu diesen Leuten in ihre Häuser und in diesen Häusern, also wenn sie euch einladen, dann bleibt es dort und dort bringt es das Wort Gottes. Und das, was sie dann dort machen, ist dann dieses Entdecker-Bibelstudium. Also dass sie mit Ungläubigen, mit Muslimen, egal mit wem, anfangen einfach Bibel zu lesen und mit diesen einfachen Fragen die Leute selber draufkommen lassen, was Gott zu ihnen spricht. Und es ist phänomenal, also das nennt sich dann DMMs, Discipling Multiplication Movements. Also dass sie sagen, dass das die Geschichte ist, wo missiologisch der Brennpunkt im 21. Jahrhundert gerade läuft. Das sind explosionsartige Bewegungen, die genau mit diesen Tools funktionieren und arbeiten, dass dann nur die Ohren schlackern und wo der Kern von dem Ganzen ist, dass dieser David Watson ein unheimliches Vertrauen hat, dass das Wort Gottes kräftig genug ist. Und nichts anderes braucht als nur das Wort Gottes. Die machen keine großen Predigten, sondern die gehen in die Häuser zu den einfachsten Leuten, zu Analphabeten, zu Kindern, zu Muslime, zu Buddhisten und Hindus, egal wo, und fangen an, Bibel zu lesen. Nebenbemerkung, und es passt gut zu Vineyard, natürlich passieren dann diese Sachen, wo bei Jesus auch waren. Dass Dämonen ausfahren, dass Menschen geheilt werden, und natürlich ist das dann der Wegbereiter, dass Menschen bereit sind, da drin zu lesen. Das ist kein Thema. Aber das ist jetzt nicht der Schwerpunkt, sondern der Schwerpunkt ist, dass er ein unheimliches Vertrauen hat in dieses Wort, dass das kräftig genug ist. Dass das der Samen ist, der Menschenherzen bewegt. Ja, das ist jetzt nur ein kleiner Ausblick auf das, was weltweit geschieht mit diesem Entdecker-Bibelstudium, und das ist eben ein Kerntool von dieser Sache. Gut, also jetzt haben wir das nächste schon, die Saat, das ist das Wort Gottes. Und jetzt nächste Stufe, wir sind fast am Ende angelangt von dem, was ich am Herzen gehabt habe für euch. Nächster Aspekt, die zwei Verse dazwischen. Das ist der schönste Part, nämlich was du ja schon gesagt hast. Was tut der Bauer in der Zeit? Oder das haben wir vorher noch gelesen. Und zwar, da steht, und ging dann wieder an seine andere Arbeit. Also dann macht er was anderes. Und Gott tut dann das Seine, dass das Ganze wächst. Und dann lesen wir, die Zeit verging, die Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauern heran. Denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Zuerst sprießt ein Halm, dann bilden sich die Ähren, zum Schluss reift das Korn. Das ist jetzt der ganze Wachstumsprozess, den Jesus sehr ausführlich erzählt. Das ist interessant. Vom Säen, oder wie wir sehen sollen, verzögert er gar nicht so viel. Auch vom Ernten ist relativ kurz, eben nur ein Vers, aber zwei Verse, wie das wächst. Und ich lese euch das vor, das ist auch wieder so schön formuliert, was Jesus da klar macht. Durch dieses Gleichnis wollte er seinen Jüngern die Sorge über ihre Aufgabe nehmen. Er wollte ihnen verdeutlichen, dass sie nur für die Verkündigung zuständig sind. Der Erfolg wird sich durch die selbstwirkende Kraft des Evangeliums, durch das Wort selbst einstellen. Das Gleichnis zeigt den Kontrast zwischen Anfang und Ende. Es grenzt deutlich das Handeln des Menschen vom Handeln Gottes ab. Also das, was du vorher gesagt hast, Helmut, Gott könnte das alles alleine ohne uns machen, aber er benutzt uns eben zum Streuen. Aber das Wachsen, wie das funktioniert, wie das in ein Herz reinfällt, das ist alles nicht unsere Geschichte. Da brauchen wir uns nicht den Kopf zu brechen. Also Nina und ich, wir kommen ja in vielen Gemeinden, viele Denominationen herum, und wir haben sehr oft das erlebt, wie wirkt das auf Ungläubige, oder wenn wir das machen oder so oder das. Also man macht sich unheimlich viel Gedanken, wie die Ungläubigen das annehmen. Dabei sagt ihr, das ist genau nicht euer Part. Ihr braucht euch nur darüber Gedanken machen, wie es ihr ausstreut, also wie kreativ und wo, aber nicht darum, wie das die anderen empfinden oder empfangen. Lasst es denen ihre Geschichte sein. Das wird dann der Mensch für sich selber entscheiden. Absolut entstressend. Also das ist etwas, wo wirklich unheimlich entspannend ist und das mich echt begeistert an dieser Geschichte. Letzter Aspekt, jetzt sind wir beim Vers 29. Ja, bitte sehr. Ja? Das ist genau dieses Geheimnis. Irgendwer hat von Evolution oder so weiter gesprochen. Das ist ja dieses Geheimnis, wie aus wenig Information, aus einem Samen, 60, 100-fältige Frucht kommt. Also wie das ist ein Rätsel, das die Biologen und alle Physiker auf der Welt noch immer nicht gelöst haben. Also wie mehr Information rauskommt. Das ist einfach geradezu göttlich. Das ist ein Mysterium, das ist ein Geheimnis. Und es wird ja immer wieder beschrieben, dass es ein Geheimnis ist, wie der Heilige Geist brütet über Menschen und eben Frucht hervorbringt. Das ist faszinierend. Und wir es, ja? Genau, wo dann alles zusammenpasst und wie das alles zusammen wirkt, dass das funktioniert, irgendwie will das nicht mehr da. Die letzte Folie. Kann man das händisch weiterdrucken zur letzten Folie? Bitte, geht es? Super, vielen Dank. Vers 29. Und sobald das Korn reif ist, kommt der Bauer und erntet es mit der Sichel. So, jetzt sind wir bei der Ernte am Ende. Also das ist dann schon interessant, also der Bauer rennt jetzt nicht davon, ne, sondern der bleibt bei seinem Feld, der hat schon einen Blick drauf. Ich stelle jetzt keine Frage, weil es ist schon 5:05, ich mache das jetzt Schluss. Wer erntet? Oder was ist das Ernten? Jetzt im biblischen Kontext gesprochen. Also jetzt dürft ihr so eure ganze Erfahrung aus dem Neuen Testament zusammenfassen und zusammenkratzen. Nur 5 Minuten Einsatz, was das sein könnte. Wer erntet? Gott? Und sobald kommt der Bauer, der Bill Johnson. Er wollte nur provozieren, er wollte uns wieder. Wie? Genau. Der 21. Kontakt erntet. Ich meine, das ist. Ja. Der Paulus sagt es, genau. Das ist Endzeit, das ist richtig. Ich habe die 2 Verse aus dem Alten Testament und Offenbarung 14, das ist schon richtig. Also das ist der Aspekt am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Aber von der spreche ich jetzt nicht. Ich glaube, dass Jesus mit dem Gleichnis tatsächlich was nicht die Endzeit meint, sondern ein Ernten hier und jetzt. Ja. 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 Also das ist auf jeden Fall ein Aspekt am Ende der Zeit, wenn Jesus es einsammelt, aber ich denke, also das ist jetzt natürlich aus dem Kontext des Neuen Testaments, also das sei jetzt mir verziehen, ich denke, dass es schon, wenn ich das Neue Testament anschaue, eine spezielle Begabung von Leuten ist oder von einer speziellen Berufung ist, die diese Erntearbeit macht. Wie nennt man denn diese Leute, die eine spezielle Begabung haben, zu sehen, wenn ein Mensch die 21 Begegnungen hinter sich hat, die Frucht aufgegangen ist, Menschen bereit sind, also die Frucht in voller Blüte steht und danach schreit, geerntet zu werden. Wie nennt man das Neue Testament diese Menschen, die diese besondere Begabung haben? Richtig. Um es so zu formulieren, das ist etwas, was ich glaube. Paulus beschreibt die Gemeinde mit diesen 5 Ämtern. Mit den Hirten, Pastoren, mit den Lehrern, mit den Propheten, mit den Evangelisten und den Aposteln. 5 Aspekte. Das kann dann der Helmut dann im Detail noch erklären, in den nächsten Gottesdiensten oder habt ihr eh schon. Also das ist ja jetzt auch nichts Neues. Aber ich glaube und bin zutiefst überzeugt, dass diese 5 Menschentypen, wo Paulus auffordert, dass in der Gemeinde alles vertreten ist, dass jeder dieser 5 anders sieht. Ein Lehrer, ein lehrmäßig begabter Christ wird anders aussehen wie ein Hirte. anders wie ein Apostel, anders wie ein Prophet. Nicht? Ein Prophet, Nina, die hat so prophetische Eindrücke, steigt in ein Flugzeug ein, der Platz neben ihr ist frei, dann steigt, kommt einer und dann denkt sie, der setzt sie jetzt zu mir hin. Dann kommt der und tatsächlich setzt sie neben ihr hin. Und dann nächste Eindruck ist, der Mann hat ein Problem mit dem Alkohol. Und kaum hebt der Flieger ab, bestellt er sich einen Schnaps. und dann, was passiert? Und dann wird sie unruhig, so ähnlich wie bei dir. Dann kommt so ein inneres Drängen. Bah, ich muss den jetzt anreden, ob er ein Alkoholproblem hat. Na, bist du Moppet? Ich kann einen fremden Menschen anreden, ob er ein Problem mit Alkohol hat. Das geht ja nicht. Das sind übrigens Geschichten, wo der John Wimber auch erzählt hat. Ne? Also mit so auf der Stirn geschrieben oder solche Sachen. Und was war dann? Sie hat den ganzen Flug mit dem Menschen dann über sein Leben geredet. Also sie hat dann... Das ist halt wie ein... Wenn ich jetzt ein Christ bin, der keine prophetische Begabung hat, stresst mich so eine Geschichte. Weil ich kann so, versteht ihr, aber ich kann so nicht sehen. Meine Gabe ist die Lehre. Mir wird Gott eher mit Leid zusammenführen, die wirkliche Fragen haben, die was weiß ich, nach der Evolution fragen oder wie ist die Bibel entstanden, ist doch alles erfunden. Und da bin ich in meinem Metier. Also dann komme ich in Höchstform. Und so hat der Pastor, also die Menschen, dieses Fürsorgliche, dieses Tröstende, dieses Papa, Mama sein haben, also dieses Pastor, Hirtenmäßig, die werden anders sehen, die werden Menschen umarmen. Ich bin jetzt nicht so der Umarmer, wenn es passt, aber jetzt fremde Leute. Also versteht ihr, jeder wird anders sehen. Aber ich glaube, dass es tatsächlich dann beim Ernten eine spezielle Begabung von Evangelisten ist. Ich habe das Vorrecht gehabt, mit dem Evangelisten in der Schweiz unterwegs zu sein, mit dem Florian Bertsch, von dem ich sehr viel übernommen habe. Und es hat mich sehr beeindruckt, dass er, also in seiner Beobachtung, in Gemeinden wird er hauptsächlich von Lehrern oder mehr noch von Pastoren geleitet. Selten, dass wirklich Evangelisten oder Apostel oder Propheten in der Gemeindeleitung sind oder die Hauptleiter, ganz selten. Das hat er im europäischen Sprachraum kaum erlebt. Aber egal. Aber er sagt, ein Phänomen ist, dass Hirten praktisch fast nie ernten können. Die bringen das nicht übers Herz. Weil Ernten ist immer etwas mit einer Sichel und was Schneidendes. Das ist immer was Spaltendes. Willst du oder willst du nicht? Und das bringt ein Hirte nicht übers Herz. Das schafft er nicht. Aber ein Evangelist sehr wohl. Und was mich nur fasziniert, es steht da, und sobald das Korn reif ist, in der Elberfelder, Elberfelder ist eine super Übersetzung, wenn man sehr genau wissen möchte, wie steht es im Griechischen da, dort heißt es, wenn aber die Frucht es zulässt, also sprich, wenn die Frucht reif ist. Und das hat mich fasziniert, dieser Flori Bertsch, der hat mir das mal geschildert. Er sagt, er ruft nicht bei einer Evangelisation, wird er oft vorgeworfen von Psychologen und Leuten, die dem kritisch gegenüberstehen, das ist eine Massenhysterie und da kommt Gruppendruck. Und er sagt, nein, das pure Gegenteil ist der Fall. Er ruft nicht die Masse auf, zu Jesus zu kommen, sondern er sagt, er ruft nur diejenigen Menschen, ruft er nach vorne oder jetzt dazu auf, Jesus kennenzulernen, die wissen in ihrem Herz, dass der Heilige Geist das Werk des Wachsens und des Hungers schon gemacht hat. Er ruft also ganz bewusst nur die Menschen, die von sich aus wissen, ich bin jetzt gemeint. Er ruft nicht alle, sondern er ruft nur die Menschen, die bereit sind. Also merkt ihr, das ist dieses, die Gabe des Evangelisten zu sehen, wann ist die Frucht reif, wann sind Menschen wirklich dabei, sich zu bekehren. Und das ist wirklich ganz was Spezielles. Und dort dürfen wir die ermutigen, dass die das machen und dass die ihrer Gabe nachgehen. Die Elberfelder, wenn aber die Frucht es zulässt, also sprich, wenn, das ist ja, heutzutage weiß man ja, dass das Baby im Bauch der Mama, das Baby der Auslöser ist, sagt, hallo, ich bin jetzt bereit, ich will jetzt geboren werden. Also, dass das Baby das Signal gibt und nicht die Mutter. Sie haben immer gefragt, wie funktioniert das? Und sie wissen heute, dass das Baby ist. Das sagt so, jetzt bin ich bereit. Und es ist eine spannende Geschichte, weil wir kennen ja diese Drucksituation oder wenn Druck ausgeübt wird oder so Evangelisten, die dann so und du musst jetzt dein Leben Jesus geben und dann wird dann eben noch nachklopft und ja. Ja. Jawohl. Ja, bitte. Ich bin fertig. Also Abschluss von meiner Seite ist die Ermutigung, auch auf die Wege, die ihr jetzt geht, jetzt nicht irgendwie zu warten, boah, habe ich jetzt die tolle Art oder wie muss ich jetzt, sondern mutig die kleinen Dinge, die einen Teil dieser 21 Dinge zu tun und zu sehen und darauf zu vertrauen und zu wissen, dass die Power ist da drinnen und die muss nicht ich machen. Ja. Also das ist Vorsicht, ja, vielen Dank. Haben jetzt zu wenig Zeit gehabt, in meinem Verständnis ist ja, wenn ich die Bibelstelle, wo Paulus das erwähnt, richtig verstehe, ist ja nicht der eine, der Evangelist, sondern die Gemeinde gibt es eben evangelistisch und prophetisch und apostolisch begabte Menschen und der Evangelist ist dafür zuständig, die evangelistisch begabten Gemeindemitglieder genau darin zu schulen. Und dann ist es nicht einer, sondern es sind fünf, sechs oder... Und das ist wichtig. Ja, ja, genau. Dass nur der Experte oder nur wenn der Benne hin oder irgendeiner... Genau, nein, ganz und gar nicht, sondern wir vertrauen darauf, dass alles in der Gemeinde da ist, weil Gott das verspricht. Das ist nur wichtig.
Wow. Ich lese seit 1,5 Jahren mit einem Perser, Ja, ist schon fertig.